HR Info. Politik.
Wohin steuert Italien? Wird vielleicht bald ein Rechtspopulist Italiens Ministerpräsident? Was bedeutet die Krise in Italien für Europa, den Euro und für uns in Deutschland? Das fragen wir, denn in Italien ist die Koalition aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischen Lega-Partei auseinandergebrochen. Innenminister Matteo Salvini von der Lega hat sie aufgekündigt. Darum geht es jetzt in HR Infopolitik. Ich bin Christoph Keppeler. Italiens Innenminister Matteo Salvini von der Lega will am liebsten so schnell wie möglich eine Neuwahl abhalten, weil er hofft, dass die Lega stärkste Partei würde und er selbst Ministerpräsident. Matteo Salvini verfolgt einen, wie man es immer nennt, harten Kurs in der Migrations- und Flüchtlingspolitik. Er will keine Migranten mehr, die über das Mittelmeer nach Italien wollen, ins Land lassen. Im Juni lieferte Salvini sich eine Art Showdown mit der deutschen Kapitänin Carola Rackete vom Seenotrettungsschiff Sea-Watch 3. Sie war, obwohl italienische Behörden das verboten hatten, in den Hafen von Lampedusa eingefahren. Seenotretter wie Carola Rackete sind ein Feindbild Salvinis. Er hat ein Dekret durch das Parlament gebracht, das solche Retter mit Geldstrafen bis zu 1 Million Euro und sogar mit bis zu 10 Jahren Gefängnis bedroht und das vorsieht, dass ein Rettungsschiff beschlagnahmt werden kann. Diesen ganzen Kurs hat sein bisheriger Koalitionspartner, die Fünf-Sterne-Bewegung, nur zähneknirschend mitgemacht. Jetzt hat Salvini wieder einem Schiff, der Open Arms, mit 147 Migranten an Bord verboten, in Lampedusa einzulaufen. Die Verteidigungsministerin Elisabetta Trente von der Fünf-Sterne-Bewegung hatte ein neues Verbot von Salvini nicht mehr unterzeichnet. Und Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte Salvini schriftlich gebeten, die Menschen in italienischen Häfen an Land zu lassen. Jetzt, wo beide nicht mehr durch eine Koalition zur Zusammenarbeit gezwungen sind, werden die Unterschiede also sichtbar. Lisa Weiß, unsere ARD-Korrespondentin in Rom. Jetzt im Nachhinein fragt man sich doch eigentlich verstärkt, wie konnten denn eigentlich solche zwei Parteien überhaupt miteinander regieren bei so großen Unterschieden? Also die rechte, rechtspopulistische Lega und die oft doch eher links verortete populistische Fünf-Sterne-Bewegung.
Eigentlich mangels Alternativen. Also wenn man zurückblickt, das war nach der Wahl vor ja jetzt über einem Jahr sehr schwierig, Mehrheiten zu finden. Also der Partito Democratico, die Sozialdemokraten, die eben vorher in der Regierung waren, die wurden abgestraft, die wollten auch in die Opposition, um sich zu erneuern. Die Fünf-Sterne-Bewegung war die stärkste Kraft, hatte über 32% der Stimmen, aber auch sehr unerfahren. Und dann gab es eben noch die Lega, eine damals eher noch kleinere Partei, um die 17% der Stimmen, die unbedingt an die Macht wollte. Und der Staatspräsident Sergio Mattarella, der hatte dann auch großen Druck gemacht, eine politische Mehrheit zu finden. Der hatte auch mit einer neutralen Regierung, also einer Art Technokratenregierung gedroht. Da war aber eben wirklich klar, die meisten Italiener wollten das nicht. Und letztlich lief es dann so ab, dass die Lega von Salvini unbedingt an die Macht wollte, auch gehofft hatte, dadurch Stimmen gewinnen zu können. Genauso ging es eigentlich auch der Fünf-Sterne-Bewegung, die auch gesagt haben, naja, wir sind ja hier eigentlich die stärkste Kraft. Und die Fünf-Sterne haben da, glaube ich, ziemlich naiv geglaubt, die radikale Lega, die ist ja der Juniorpartner, die kriegen wir schon klein. Die Realität war dann etwas anders. Und man muss auch noch sagen, es gibt schon Punkte, in denen beide Parteien ähnlich sind. Die kritische Haltung gegenüber der EU zum Beispiel.
Aber jetzt haben beide Parteien wohl offenbar gemerkt, dass sie doch nicht so gut zusammenpassen oder eigentlich gar nicht. Also zum Beispiel diese harte Politik Salvinis, mit der er sich ja auch profiliert hat und mit der er offenbar ja auch Zustimmung gewonnen hat gegenüber den privaten Seenotrettern. Das ist etwas, was die Fünf-Sterne-Bewegung, glaube ich, so gar nicht so schön findet, oder?
Also ganz grundsätzlich sind die Fünf-Sterne, ja, die haben keine so ganz klare, wirklich positive Haltung auch zum Thema Immigration. Ich kann mich noch an das Wahlprogramm erinnern, da stand wirklich auch drin, wir sind nicht das Flüchtlingslager Europas. Unser Ziel ist es, dass keine Migranten mehr in Italien ankommen. Aber sie wollten eigentlich keine so radikalen Mittel. Und ich glaube schon, dass der Deal irgendwie war, jeder bekommt Freiraum auf seinen Gebieten. Der Lega war eben die Seenotrettung oder die mangelnde Seenotrettung wichtig. Den Fünf-Sternen eben das Thema Bürgereinkommen, eine Art Hartz IV einzuführen in Italien. Und ich glaube, der Unterschied war nur, dass Salvini seine Erfolge, aus seiner Sicht Erfolge, propagandistisch sehr gut genutzt hat und die Fünf-Sterne-Bewegung wirklich da blass geblieben ist. Irgendwann war dann auch der Fünf-Sterne-Bewegung schon klar, dass sie sich verrechnet haben. Und im Hintergrund haben auch immer wieder Fünf-Sterne-Minister versucht, irgendwie diese harte Haltung Italiens mit den Hafensperrungen da für Seenotrettungsschiffe etwas aufzuweichen. Aber das Problem war dann auch irgendwann, die Umfragewerte haben sich gedreht. Plötzlich war Salvini in den Umfragen mit seiner Partei stärkste Kraft und die Fünf-Sterne abgestürzt. Und dann hatten sie Angst, dass die Koalition aufgekündigt wird, weil sie hatten einfach Angst vor Neuwahlen.
Matteo Salvini jedenfalls, der scheint ja jetzt der neue rechte Superstar in Italien zu sein. Er mit seiner großen Tournee entlang beider Küsten in Italien, da klapperte er dann die Urlaubsorte ab, zeigte sich oft in Badehose volksnah. Warum ist dieser Mann eigentlich so beliebt und wird offenbar auch immer beliebter, wenn man den Umfragen Glauben schenken will?
Also er ist einfach volksnah, das ist der Punkt. Er weiß, die sozialen Medien zu nutzen. Also wer wissen will, was Salvini gegessen hat oder immer schon mal eine Salvini-Torte sehen wollte, der muss einfach nur seinen Twitter-Account anschauen. Und er sagt eben, was viele Italiener denken und von ihren Politikern als Aussage erwarten. Also die Italiener zuerst, wir lassen uns von der EU nicht mehr gängeln. An unserer Wirtschaftskrise ist die EU schuld. Und er, was für die Leute auch extrem anziehend ist, er schafft es immer wieder, sich mit seiner Verweigerungshaltung durchzusetzen. Also Italien hat jahrelang um Hilfe gebeten bei der Aufnahme von Migranten und war da eigentlich relativ erfolglos. Und jetzt hat Salvini einfach die Hafen gesperrt und was bei den Leuten im Kopf hängen bleibt, ach schau mal, plötzlich nehmen andere EU-Staaten die Migranten auf und wir sind eben nicht mehr das Flüchtlingslager Europas.
Also scheint das doch eine große Unterstützung zu finden, diese Art von Flüchtlingspolitik, Asylpolitik, Migrationspolitik. Ist das denn wirklich so eine große Mehrheit in Italien, die je nachdem sogar lieber Menschen im Meer ertrinken lassen würde oder die auch dafür ist, gerettete Menschen wieder in die furchtbaren Lager in Libyen zurückzubringen? Oder ist das, gibt es da auch viele andere in Italien, die das vielleicht nicht so sehen?
Also es gibt schon Menschen in Italien, die der Meinung sind, also man braucht Seenotrettung, die auch gegen Salvini demonstrieren. Auch Bürgermeister zum Beispiel von Neapel oder Palermo, die ganz klar sagen, also wir würden die Migranten aufnehmen, man kann die ja nicht sterben lassen. Salvini hat nicht die absolute Mehrheit in Italien. Bei rund 36% liegt jetzt gerade seine Partei. Aber ja, viele Menschen sind schon auch einfach der Meinung, wir können nicht mehr. Schaut euch an, wie viele Migranten da bei uns auf den Straßen leben. Die Kriminalität steigt, glauben wir, und Europa hat uns im Stich gelassen. Und Salvini befeuert das alles natürlich auch noch, der ist auch wirklich in allen Medien ständig präsent mit seinen Thesen und oft auch wirklich unkommentiert.
Lisa Weiß, ich spreche nachher weiter mit ihr. Die Zustimmung zum sehr rechten Innenminister Salvini und seiner Lega ist gestiegen. Andererseits wird er, wo immer er in Italien auftritt, auch von Gegendemonstranten empfangen, die das alte Partisanenlied Bella Ciao singen. Wie wohl überall in Europa, so scheint die Politik auch in Italien die Menschen mehr und mehr zu polarisieren. Mein Kollege Riccardo Mastrocola, der auch Familie in Italien hat und sie regelmäßig im Urlaub besucht, merkt, dass die Lust, in Familien über Politik zu sprechen, stark zurückgegangen ist.
Die drehen hier alle durch und sind blind für Argumente, so meine Cousine Marisa, Mitte 50. Man könne mit niemandem mehr anständig reden im Dorf. Das hatte sie mir schon vor Monaten über Facebook geschrieben. Dort kann ich das auch selbst seit Monaten beobachten. Da postet ein älteres Familienmitglied regelmäßig Videoclips des italienischen Innenministers Matteo Salvini, wie er gegen Brüssel schimpft oder gegen Migranten wettert, die in Italien nichts zu suchen hätten. Schaut mal, der sagt endlich mal die Wahrheit, schreibt er dann dazu. Der Onkel ist eigentlich ein wirklich freundlicher alter Herr. Dort im Netz verbeißen sich seit Monaten auch alte italienische Freunde mit anderen alten italienischen Freunden, die ich seit meiner Kindheit kenne, die aus dem gleichen Dorf kommen, aber mittlerweile im 100 Kilometer entfernten Rom leben oder in Norditalien oder in Schweden. Und wenn sie dann ins Dorf zurückkehren für den Sommerurlaub, dann verabreden sie sich plötzlich nicht mehr. Das hat diese italienische Regierung geschafft. Einer meiner Cousins, Mitte 40, ist rechtsnational eingestellt. Früher haben wir gestritten, damit haben wir dann irgendwann aufgehört. Auf die Frage nach dem Warum hatte er nie eine wirkliche Erklärung. Für Politik interessiert er sich nicht. Er schaut nur Fernsehen oder liest mal Sportzeitung. Er hat mal gesagt, es ist so ein Gefühl. Er ist ein netter, hilfsbereiter Kerl. Wir haben schon als Kinder zusammengespielt. Wir freuen uns einfach, dass wir ein paar Tage gemeinsam verbringen können im Kreise der Familie. Ist das richtig? Vor diesem Dilemma stehen ja viele, wohl nicht nur in Italien. Mit wem streite ich mich über Politik? Wo muss ich einschreiten? Wann lasse ich es lieber bleiben? Und wie wichtig sind mir alte Freundschaften und bestimmte Familienmitglieder? Über Politik habe ich natürlich trotzdem gesprochen in diesem Urlaub. Man kommt daran nicht vorbei. Ein alter Freund und Anwalt, eher konservativ eingestellt, hat beim letzten Mal die Fünf-Sterne-Bewegung gewählt, musste sich dazu richtig überwinden. In der Hoffnung, dass die Bewegung es mit ihrem Ruf nach mehr Transparenz, nach besserer Klima- und Sozialpolitik auch ernst meint. Er sei bitter enttäuscht worden von der Unfähigkeit dieser Leute, sagt er, und dass sie sich gegen den eigentlich kleineren Koalitionspartner Lega nicht durchsetzen kann. Probleme habe Italien ja genug auf dem Arbeitsmarkt, in der Bildung, im Gesundheitswesen, bei der Förderung der mittelständischen Wirtschaft und diese Bürokratie. Aber die Flüchtlinge, sagt er, seien mit Sicherheit nicht das Problem. Das sehen immer noch viele so in Italien und das sind die, die sich informieren und Zeitung lesen. Auf der Rückreise durch Norditalien habe ich nach einer langen Autofahrt in einem Pizza-Imbiss angehalten, wie sich herausgestellt hat, ein römischer Pizzabäcker, den es an den Gardasee verschlagen hat und der sich gefreut hat, einen Paisano zu sehen, also einen aus seiner Heimat. Wir kamen ins Quatschen, er erzählte von der Arbeit, die niemals aufhört, dass er gern bald in Rente gehen würde, es aber nicht reicht, erzählte von den bürokratischen Hürden, die es den kleinen Leuten immer schwer machen, einen Betrieb zu unterhalten und einfach ordentlich zu leben. Dann hat er mir die Abholpizza über die Theke gereicht und gesagt, vielleicht wird ja jetzt alles besser, weil Matteo Salvini da ist. Man müsse ihn einfach nur mal machen lassen. Grazie, habe ich nur noch gesagt und meiner Kleinfamilie das Essen gebracht. Die Pizza war gut. Wenige Stunden später haben wir Italien dann erstmal wieder für ein paar Monate verlassen.
Persönliche Eindrücke aus Italien von meinem Kollegen Riccardo Mastrocola. Ich spreche jetzt mit Alexander Göbel, das ist unser Korrespondent in Brüssel. Alexander, Matteo Salvini mag die EU doch nicht. Er ist gegen ihre Flüchtlingspolitik, er sperrt sich gegen eine gemeinsame Asylgesetzgebung, er will keinen gemeinsamen Verteilungsmechanismus für Flüchtlinge innerhalb Europas, so ähnlich wie das ja auch die Polen, die Ungarn und noch andere osteuropäische Staaten nicht wollen. Wenn Europa Italien im Stich lasse, hat er gesagt, dann könne es ihm den Buckel herunterrutschen. Ist das nicht ziemlich gefährlich für die Stabilität Europas, vielleicht gefährlicher, als wenn es um Griechenland geht, wenn das viertgrößte Land der EU, bald sogar das drittgrößte, wenn Großbritannien raus sein sollte, wenn dieses Land auf Gegenkurs zu Europa geht?
Ja, also die Sorge ist auf jeden Fall groß, dass eine rechte Regierung in Italien dieses mir durchaus negative Selbstwertgefühl, das offenbar auch immer mehr junge Menschen haben, auch in Italien, weil die wirtschaftliche Lage so schlecht ist und sie keine Jobs bekommen, dass diese Regierung das dann weiter für sich nutzt sozusagen und der EU und die EU weiter zum Prügelknaben macht und den Menschen quasi Europa austreibt, noch bevor Salvini sich quasi eines Tages selbst entzaubert haben wird sozusagen. Das ist Futur 2, aber das ist tatsächlich die politische Sorge. Eine Wahl mit der Aussicht, dass Salvini erfolgreich wäre, die wäre für die EU ein erhebliches Problem. Du hast gesagt, Salvini ist ein scharfer Kritiker der EU und der Europäischen Union. Die befindet sich ja selbst mitten im Übergang. Ende Oktober übernimmt Ursula von der Leyen das Amt der Kommissionspräsidentin und eine neue EU-Kommission muss sich ja erstmal bilden, konsolidieren. Und ja, Italien muss ja auch einen Kommissar oder eine Kommissarin nach Brüssel schicken. Das könnte interessant werden, wenn zum Beispiel bis Ende Oktober da ein vielleicht gewählter Ministerpräsident Salvini, wenn der tatsächlich den Anspruch erheben würde, jetzt einen männlichen Vertreter zu schicken. Von der Leyen will ja eine Kommission mit einer Geschlechterparität aufbauen. Wenn dieser Kommissar dann auch noch aus der rechtspopulistischen Lega käme, wenn er dann noch vom Portfolio her zum Beispiel Wettbewerbskommissar würde oder Wirtschafts- und Währungskommissar, dann würde wirklich auch der Bock zum Gärtner gemacht, wenn man an die Finanzlage Italiens denkt, auch an das Defizitverfahren, das dreut ja immer noch und das wäre auf jeden Fall ja eine große Hypothek, also ein Salvini vom Innenminister zum Regierungschef, das wäre schon ein riesiges Problem für die Stabilität in der EU.
Gerade beim Thema Wirtschaft, da stellen sich ja auch große Fragen. Salvini, der spielt ja sogar mit einem Austritt aus dem Euro, ich weiß nicht, wie ernst er das meint, aber fast ein Viertel aller Haushaltsdefizite in der EU, die gehen auf Italiens Konto. Und Salvinis Programm ist doch Steuersenkungen auf der einen Seite und gleichzeitig viel Geld in Infrastruktur zu stecken. Könnte da nicht durch immer weitere Kredite, durch immer weitere Schulden eine neue Eurokrise kommen mit einem Land, das viel größer ist als Griechenland, wo wir so eine starke Krise ja schon mal hatten? Also wenn ich das zusammenrechne, Flüchtlingspolitik und plus diese so eine Eurokrise mit einem Land, das immerhin das viertgrößte Industrieland in der EU ist, steckt da nicht richtig Sprengstoff für Europa drin?
Ja, auf jeden Fall. Also die italienischen Politiker, gerade bei der Lega, die wissen, dass ausgerechnet das EU-Gründungsmitglied Italien den Rest der Währungsunion mit nach unten zieht, wenn es stürzt. Italienische Politiker können den Euroraum faktisch erpressen derzeit. Sie setzen darauf, dass ihnen irgendwie doch noch geholfen wird, auch wenn sie eine, ja, so sehen das ja viele, verantwortungslose Finanzpolitik weiterführen. Dabei ist es, du hast es angedeutet, ja, längst 11:55. Es gibt einen Schuldenberg, einen römischen, der beträgt 132% der Wirtschaftsleistung. 60% sind erlaubt. Und Italien steht damit über 2 Billionen Euro in der Kreide. Das ist der zweithöchste Schuldenberg hinter Griechenland. Aber Italien fällt natürlich mehr ins Gewicht. Italien ist ein wichtiger Exporteur, ein wichtiger Produzent auch von Industriegütern. Die Arbeitslosigkeit ist gerade ein bisschen gesunken, aber ist immer noch bei fast 10%. Aber dieser Wirtschaftsboom von Cinque Stelle, von den 5 Sternen, ausgerufen Anfang des Jahres, der ist ausgeblieben. Mhm. Und Italien weiß trotzdem, dass es too big to fail ist. Also die EU ist da zum Erfolg verdammt. Eine Staatspleite Italiens, die kann sich da keiner leisten. Das wäre ein zu großes Desaster für alle.
Eine Staatspleite Italiens wäre ein großes Unglück für alle, sagt Alexander Göbel. Wie steht Italien wirtschaftlich da? Droht Italien zum Auslöser einer neuen Euro-Krise zu werden? Wie gehen Investoren mit der Lage dort um? Dazu mein Kollege Sebastian Schreiber.
Es ist ein Versprechen, das sich eingebrannt hat. Die Europäische Zentralbank werde alles tun, was nötig ist, whatever it takes, um den Euro zu bewahren.
The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
Gesagt hat diese Worte EZB-Chef Mario Draghi. 2012 war das, auf dem Höhepunkt der europäischen Schuldenkrise. Heute, 7 Jahre später, blicken Unternehmen und Anleger wieder mit Sorge nach Italien, der drittgrößten Volkswirtschaft im Euroraum. Dort liegt die Schuldenquote bei 132% gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Nur Griechenland ist noch höher verschuldet. Ökonom Marco Wagner von der Commerzbank sagt, die Politik der EZB habe dazu beigetragen, dass Länder wie Italien die Belastung besser tragen können.
Mittlerweile sind die Zinsen natürlich massiv gesunken und die werden auch auf lange, lange Zeit so niedrig bleiben. Das hat den ganzen Ländern natürlich massiv geholfen, also für Italien. Trotzdem die so hohe Schulden haben, sind die durchaus tragbar. Also durch die laufenden Einnahmen können die Tilgungen durchaus bezahlt werden.
Italiens Wirtschaft ist dennoch in schlechter Verfassung. Seit Jahren gilt das Land als kranker Mann Europas. Die strukturellen Probleme seien gravierend, sagt Ökonom Wagner.
Man hat so ein richtiges Nord-Süd-Gefälle. Im Norden sind die Behörden relativ effizient. Da finden sie auch sehr starke Wirtschaftsstrukturen, sehr starke Unternehmen, sehr wettbewerbsfähige Unternehmen. Aber je weiter sie in den Süden gehen, desto schwächer werden die behördlichen Strukturen und desto schwächer werden auch die Unternehmen.
Die zerrüttete Regierung in Italien aus der Partei Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung steht vor allem dafür, neue Schulden zu machen. Italiens Innenminister Matteo Salvini hat wiederholt signalisiert, er gebe nicht viel auf die Stabilitätskriterien der Europäischen Union. Die EU-Kommission droht Italien mit einem Defizitverfahren. Dazu habe sie auch allen Grund, sagt Analyst Maurizio Vargas von Union Investment.
Das große Problem von Italien ist das niedrige Wachstumspotenzial. Und da ist Italien selbst gefordert und da können auch die Europäer nicht dafür verantwortlich gemacht werden.
Die politische Krise in Italien macht die Wirtschaftslage nicht besser. Das Vertrauen von Investoren sinkt sowohl im Inland als auch im Ausland. Es drohen Risikoaufschläge auf italienische Staatsanleihen. Dennoch seien die Märkte vergleichsweise ruhig, sagt Marco Wagner von der Commerzbank. Auch auf den Euro habe die Regierungskrise in Italien keine großen Auswirkungen gehabt.
Das merkt man auch insgesamt bei den Anlegern. Die sind relativ entspannt. Vieles ist ja schon eingepreist. Die aktuelle Regierung ist momentan schon fast das Worst-Case-Szenario.
Dennoch, ohne politische Stabilität wird der Weg aus der Wirtschaftsmisere für Italien schwer. Die EU wird das Land weiter unter Druck setzen, sich an die Haushaltsregeln zu halten, alles tun, um eine neue Euro-Krise zu verhindern, whatever it takes.
Was auch immer nötig ist, die EU wird es tun, um eine neue Euro-Krise zu verhindern, sagt Sebastian Schreiber. In HR Info Politik geht es um Italien. Die Regierung aus 5-Sterne-Bewegung und rechter Lega ist zerbrochen. Zurück zu Alexander Göbel in Brüssel. Du hast schon gerade das Wort Erpressung genannt. Spielt das nicht auch eine Rolle dabei, dass Ursula von der Leyen jetzt eben neue EU-Kommissionspräsidentin wird? Und das konnte sie ja, wenn ich das richtig sehe, eigentlich nur werden, weil sie unter anderem von Matteo Salvini unterstützt worden ist, auch von der polnischen Regierung, aus der rechten Peace-Partei und von Viktor Orbáns Regierung in Ungarn wurde sie auch unterstützt, auch dessen Fidesz-Partei hat für Ursula von der Leyen gestimmt, obwohl die Wahl natürlich geheim war. Ohne diese drei wäre es fraglich, ob sie überhaupt die nötige Mehrheit bekommen hätte. Wahrscheinlich hätte sie sie nicht bekommen. Haben Sie da diese sehr rechten Regierungen nicht auch in der Hand, Ursula von der Leyen? Hat sie da nicht eine Beißhemmung automatisch gegenüber denen, die sie überhaupt erst mit in dieses Amt gebracht haben? Stichwort Defizitverfahren und es wird auch ein Vertragsverletzungsverfahren möglicherweise geben.
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube nicht, dass sie da eine Beißhemmung hat, eine richtige. Sie hat ja in ihrer Rede nach der Wahl zur Kommissionspräsidentin in Straßburg Anfang Juli da ganz klar betont, dass sie Rechtsstaatlichkeit anmahnen wird. Allerdings hat sie dann auch bei Besuchen in Italien, auch in Ungarn gesagt, ja, das dürfe man alles nicht so eng sehen. Das ist schon ein bisschen ein sehr zweischneidiges Schwert, das sie da gerade führt. Sie tanzt da ein bisschen am Abgrund auch momentan, aber sie ist ja noch nicht im Amt. Das gilt vielleicht auch für das Sicherheitsgesetz, das Italien ja verabschiedet hat in der zweiten Kammer des Senats. Da geht es ja darum, dass private Flüchtlingsretter ja strenge oder harte Strafen zu erwarten haben, wenn sie versuchen, mit Migranten an Bord italienische Gewässer anzusteuern. Das ist natürlich eine große Hypothek momentan für Ursula von der Leyen. Klar ist aber eben auch, dass sie ja so ein bisschen auch hier in Brüssel das Geschmäckle anhaftet, dass sie mit Stimmen unter anderem von rechts gewählt worden ist. Auch wenn sie, das weiß ja auch jeder, in der Sache hart bleiben wird, im Grunde auch den Kurs von Kommissionspräsident Juncker weiterführen wird. Nur verpackt sie das alles diplomatischer mit so einer Charmoffensive. Das hat man auch bei ihrem Besuch ja in Rom gesehen, zum Beispiel aus den Mitgliedstaaten Polen, Ungarn, Italien ist hier auch in Brüssel zu hören, dass man darauf hofft, dass auch diesem Anfang der Beziehungen sozusagen, der politischen Arbeit, da ein Zauber innewohnen möge. Das werden wir dann bald sehen, wenn die Kommission mit Ursula von der Leyen dann wirklich im Amt ist, aller Voraussicht ja ab 1. November. Und dann wird es interessant sein, ob von der Leyen Franz Timmermans als Kommissionsvize weiterhin auch das Portfolio Rechtsstaatlichkeit geben wird, also dem Mann, den der Salvini und Co. ja so überhaupt nicht passt und den sie ja als Kommissionspräsidenten verhindert haben. Also wenn von der Leyen zum Beispiel sagen würde, Franz, du bekommst das Portfolio Rechtsstaatlichkeit nicht mehr, dann wäre das schon ein deutliches Zugeständnis gegenüber Salvini. Und ob Salvini dann, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, weiterhin auch zum Beispiel die russische Karte spielt, der gilt ja als sehr russlandfreundlich. Italien könnte mit Vetos auch zum Beispiel Sanktionen der EU-Mitgliedstaaten gegen Russland verhindern und dann vielleicht auch von der Leyen blamieren. Das ist alles sehr, sehr spannend zu sehen und da müssen wir uns auch ganz genau anschauen, wie sie sich dann ab November verhält.
Das war Alexander Göbel in unserem ARD-Studio in Brüssel. Nun ja, da haben wir jetzt darüber gesprochen, wie das wäre, wenn es eine von Matteo Salvini geführte Rechtsregierung in Italien gäbe. Salvini hätte gerne ein Misstrauensvotum im Parlament, damit der Staatspräsident dann eine Neuwahl ausruft. Das scheint aber nicht nur sein bisheriger Koalitionspartner, die Fünf-Sterne-Bewegung, sondern auch die sozialdemokratische Opposition mit dem ehemaligen Regierungschef Matteo Renzi nicht zu wollen. Frage nochmal an Lisa Weiß im ARD-Studio in Rom. Könnte sich Salvini verrechnet haben und dass seine Gegner jetzt sagen Nein mit einer Mehrheit und ihm damit den Wind aus den Segeln nehmen?
Ja, das ist gerade total spannend. Es gab schon eine kleine Niederlage für ihn. Also seine Forderung, noch in dieser Woche über einen Misstrauensantrag seiner Partei gegen Conte abstimmen zu lassen, damit es eben diese schnellen Neuwahlen gibt, diesen Antrag hat der Senat abgelehnt. Eben unter anderem mit Stimmen vom Fünf-Sterne-Bewegung und eben dem Partito Democratico. Er ist dann auch bei der Debatte nochmal einen ganz großen Schritt auf die Fünf-Sterne-Bewegung zugegangen, hat überraschend angeboten, wir unterstützen euch bei einem Prestigethema, wenn es dann sofort Neuwahlen gibt, also letztlich, wenn ihr nicht auf die Idee kommt, mit dem Partito Democratico zusammenzugehen und eine Übergangsregierung zu bilden. Also man hat da schon auch ein bisschen Angst bei Matteo Salvini gemerkt. Aber andererseits muss man auch sagen, so eine Übergangsregierung, die jetzt vor Neuwahlen noch kommen könnte, die ist auch im Partito Democratico höchst umstritten. Also Renzi wäre dafür, aber der aktuelle Chef des PD, Nicola Zingaretti, meint, naja, aber wenn wir die Lega jetzt in die Opposition schicken, dann bekommt sie eigentlich nur noch mehr Zulauf.
Wir reden immer über den Superstar dieser Regierung, dieser bisherigen Regierung, Salvini, aber der eigentliche Premier ist ja Giuseppe Conte. Warum haben wir den außerhalb Italiens eigentlich so wenig wahrgenommen? Eigentlich immer nur Salvini von der Lega, sogar so, dass manche sich bei uns schon versprochen haben und Salvini als den italienischen Premierminister bezeichnet haben.
Das wäre mir auch mal fast passiert. Also Conte ist eigentlich auch als eine Art Marionette geplant gewesen. Also Salvini und Di Maio konnten sich nicht einigen, wer von den beiden Ministerpräsident wird, und haben eben dann den parteilosen Conte genommen. Der hat ja keine Hausmacht und das war auch klar, dass der nicht so viel zu sagen hat. Allerdings muss man auch sagen, als Salvini jetzt diese Koalition so unsanft aufgekündigt hat, da hat Conte plötzlich Eigeninitiative gezeigt. Er hat gesagt, nee, ich trete nicht so einfach ab, damit Salvini jetzt seine Neuwahlen sofort bekommt. Ich will vorher vor dem Parlament sprechen. Also das Parlament hat mich ja auch gewählt und hat Salvini da schon einen Strich durch die Rechnung gemacht und hat jetzt auch auf Facebook einen offenen Brief an Salvini veröffentlicht, ihn dort wegen seiner harten Haltung in der Seenotrettung ganz offen kritisiert und ihn auch als nicht loyal bezeichnet.
Welche Rolle spielt eigentlich jetzt noch der Parteigründer der Fünf-Sterne-Bewegung, Beppe Grillo? Den kannten wir ja früher auch hier in Deutschland. Peer Steinbrück, der SPD-Kanzlerkandidat, hat ihn mal als Clown bezeichnet. Von dem hat man länger nichts mehr gehört. Jetzt hat er aber in seinem Blog ziemlich eindeutig geschrieben, ich werde mich erheben, um Italien vor den neuen Barbaren zu retten. Ich vermute mal, damit meint er die Lega, damit meint er Salvini. Bricht da jetzt die große Reue in der Fünf-Sterne-Bewegung aus, so einen Barbaren überhaupt erst groß gemacht zu haben?
Also ich glaube schon, dass das die Fünf-Sterne-Bewegung bereut. Also die waren ja wirklich sehr, sehr politisch unerfahren, als sie da an die Regierung kamen, aber gleichzeitig neu und unverbraucht und daher waren sie auch gewählt. In einem Land, in dem die meisten Menschen ihren Politikern oder jedenfalls den meisten Politikern überhaupt nicht vertrauen. Ich glaube persönlich, den Fünf Sternen hätte erstmal die Opposition gut getan und ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie es mit dieser Partei weitergeht. Aktuell liegen sie noch bei rund 17% in Umfragen.
Salvini hätte ja jetzt im Moment keine Mehrheit, aber er hofft natürlich auf eine Neuwahl. Und da versucht er doch jetzt, wenn ich das richtig verfolgt habe, eine Mehrheit zusammenzukriegen mit anderen Parteien, nämlich sozusagen aus der Rechten. Also es gibt ja immer noch Berlusconis Forza Italia und dann gibt es die ehemaligen Neofaschisten, sagt man, die Fratelli di Italia. Wie aussichtsreich ist das und bekäme Italien dann wirklich so eine rechte Regierung, so rechts, wie es sie noch nie gehabt hat?
Also man muss natürlich unterscheiden. Die Frage ist, wann wird es Neuwahlen geben und wie werden die Italiener dann wirklich abstimmen, wenn es soweit ist. Aber nach jetzigem Stand könnte es durchaus sein, dass es so eine Koalition geben könnte. Ich kann mir auch vorstellen, dass die drei Parteien sich da wirklich auch zusammentun werden. Und ja, dann hätte Italien wirklich eine sehr, 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 sehr rechte Regierung. Und das wird dann auch für uns in Europa noch wirklich spannend.
Und wir hätten dann Berlusconi wahrscheinlich auch wieder irgendwie auf der politischen Bühne.
Ja.
Ich habe gesprochen mit Lisa Weiß in Rom. Die rechte Lega in Italien ist stärker geworden und würde gerne alleine regieren nach einer Neuwahl. Die kriegt sie aber möglicherweise gar nicht, weil eine Mehrheit das nicht will und weil über eine neue Wahl sowieso nur der Staatspräsident Sergio Mattarella entscheiden kann. Was in Italien in nächster Zeit passiert, bleibt also spannend und kann uns anderswo in Europa auch nicht egal sein. Das war HR Info Politik. Sie finden alle unsere Politik-Sendungen als Podcasts, wie alle anderen Podcasts von HR Info, auf hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Keppeler.